bisschen totenstill. Aus dem Alltag eines Bestatters. Ein Podcast mit Jessica Blöhm und Volker Winkels.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Eine neue Folge Kein bisschen Totenstill steht an. Meine Güte, wir haben uns aber auch Zeit gelassen, ne? Also ich hoffe, ihr habt uns vermisst. Wir haben uns vermisst auf jeden Fall, das kann ich euch sagen. Viel zu lange kein Podcast mehr. Wir nennen es einfach die XXL-Sommerpause, die wir gebraucht haben nach über einem Jahr Podcast produzieren, weil wir das ja immer hier so ein bisschen nebenher machen. Aber jetzt wollen wir eben auch wieder loslegen. Der Herbst hat uns voll in seinem Bann und Volker erreiche ich mit neuem Equipment zu Hause. Dich sehe ich über die Webcam mit neuem Mikro ausgestattet. Wir sind ready für die nächste Podcast-Runde, Volker, oder?
Ja, das wohl wahr. Grüßt euch zusammen. Ja, ich habe es geschafft, das andere Mikro zu schrotten. Alles, was mit Computer zu tun hat und Technik, schaffe ich immer wieder irgendwie auszuhebeln. Ja. Ich bin wahrscheinlich auch derjenige, der irgendwann das ganze Internet kaputt macht.
Volker, deine Qualitäten sind woanders. So muss man das sehen.
Ja, sehe ich auch so. Ja,
wohl wahr. Volker, nimm uns mal kurz mit, bevor wir so ein bisschen in die Folge eintauchen. Wie war dein Sommer? Ich weiß, dein Sommer war sehr turbulent. Das ist ja auch mit ein Grund, also wir hatten beide turbulente Wochen, aber deine turbulenten Wochen sind mit ein Grund, warum wir auch eine längere Pause eingelegt haben, als wir eigentlich wollten.
Ja, viel Arbeit, dann muss man sagen, dann Personalknappheit, wobei wir ja selber ausbilden. Und im Bestattungsbereich ist es so, dass die Auszubildenden 3 bis 4 Wochen Blockunterricht haben. Das heißt, ich habe 2 im dritten Lehrjahr. Wenn dann, die sind ja schon fast fertig, muss man einfach so sehen. Und wenn dann 2 fertige Leute oder fast fertige Leute dann für 4 Wochen fehlen, dann wird es schon was enger, merkt man. Dann krankheitsbedingt hatte man Ausfälle, urlaubsbedingt Ausfälle. Somit sind meine Frau und ich dann wieder zurück zu den Wurzeln und haben dann wieder fast alles wieder selber gemacht. Und man hat gemerkt, also ich muss ganz ehrlich sagen, meine Frau genauso wie ich, sind zurzeit ordentlich ausgepowert. Aber nützt nichts, Ärmel hochkrempeln, weitermachen. Ne?
Nimm uns mal mit in deinen Betrieb. Wie viele Leute brauchst du eigentlich, um für so einen reibungslosen Ablauf, sage ich mal, Alltagsablauf bei euch zu sorgen? Wie viele Menschen sind dafür nötig in den verschiedensten Positionen? Kannst du das mal aufzählen für uns?
Ja, würde ich gerne machen, aber kann man so im klassischen Sinn ja gar nicht. Ne? Wenn es mal was ruhiger ist, dann hast du zu viele Leute und dann ist es ja so, man kann ja in unserem Gewerbe überhaupt gar nicht planen. Das ist nun mal einfach so. 1% der Bevölkerung stirbt jedes Jahr. Das sind schon mal bewiesene Fakten und so kommt das auch. Man kann aber nicht sagen, wann und vor allen Dingen nicht, wie kurzfristig hintereinander. Das passiert auf einmal, dann geht der Telefon und jeder Anruf, der dann so getätigt wird oder der so reinkommt, ja, ist dann quasi ein Treffer. Ne? Dann ist da jemand verstorben und dann fängst du irgendwann an, am 7., 8. Anruf, dann fängst du an zu rotieren. Ne? Dann weißt du schon, jetzt geht es mal so richtig rund. Aber wenn die Leute nicht da sind, die man dann für diesen Auftrag benötigt, dann muss man das halt logischerweise selber machen und mein Gegenüber, also sprich die Angehörigen, die dürfen ja gar nicht merken, dass wir gerade schwimmen, das wäre jetzt wohl so ziemlich das Dümmste, was man machen kann. Das heißt, da muss man sich halt mal zusammenreißen, ne? Da muss man mal da durch. Aber jetzt muss ich auch sagen, ich habe ein sehr gutes Team hinter mir und auch wenn Leute fehlen, die anderen, die dann da sind, die fangen das schon mit auf. Das ist jetzt nicht so, dass ich das alles alleine oder meine Frau alles alleine manage, wobei meine Frau bei weitem mehr macht wie ich, das muss man auch sagen. Aber auch das Team fängt mit auf. Ich sage ja grundsätzlich immer, der erste Mann, der kann nur so gut sein wie der zweite, der hinter dem steht. Und das merke ich schon an meinem Team. Ne? Und darum würde ich auch niemals jeden einstellen, nur weil er den Beruf mag, sondern er muss auch in das Team passen. Dem oder ihr muss auch klar sein, dass es mal so richtig wild wird. Ne? Ohne jetzt die tragischen Geschichten, die hinter der Arbeit noch stecken, die kommen ja noch on top. Ne? Ist jetzt nicht Abarbeiten von Sterbefällen, sondern das ist ja auch Bewältigung von Geschichten. Das ist ja auch Unterstützen von Menschen, die irgendwie mit der Trauer gerade richtig schwer zu kämpfen haben. Ne? Was ja auch verständlich ist. Dieser menschliche Aspekt, der muss auch immer beibehalten werden.
Ne? Ja, muss jemand, der zu euch kommt, der muss so ein bisschen auch eure Mentalität so ein bisschen mithaben, ne? So euren Geist, euren Spirit, den ihr so verbreitet bei euch.
Der muss den unbedingten Willen haben, seinem Gegenüber helfen zu wollen. Ne? Und selbst wenn, es gibt ja auch mal Tage, da bin ich nicht so gut drauf. Trotzdem hat mein Gegenüber das Recht, weil ich ja nun mal professionell unterwegs bin, dass ich ihn an der Hand nehme und begleite, auch wenn ihm mal selber nicht so gut geht. Gibt ja auch schon mal so Tage. Ne? Da nützt nichts, da müssen wir dann durch. Ne? Das hat mein Gegenüber über sich aber auch verdient, da muss man ja sagen, weil wir regelmäßig mit Ausnahmesituationen zu tun haben was man von meinem Gegenüber und unserem Gegenüber ja nicht so sagen kann, ne? Auch die Auszubildenden, das ist auch immer so ein Punkt einer, wenn ich jetzt mal unsere liebe Julie nehme, ein junges Mädel sitzt dann da und dann kommen dann ältere Leute und sagen, ja, haben Sie denn überhaupt Erfahrung damit? Ja, dann muss ich mal immer einen Raum reinschmeißen. Ein normaler Mensch beerdigt im Leben 4 bis 5 Angehörige. Das sind einmal in der Regel die eigenen Eltern, dann kommen die Schwiegereltern und wenn man das Leben einem richtig hart packen will, dann ist es auch noch der Partner oder die Partnerin. Und dann machen wir teilweise am Tag oder in der Woche. Das heißt, meine Auszubildenden, die haben schon Erfahrung, da darf man sich gar nicht vertun. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn da so ein älterer Mensch steht und braucht Hilfe und da ist so ein Küken eins oder so ein junger Bursche, ja gut, dann gucken die auch schon mal. Ne? Aber die lernen dann auch sehr schnell, dass auch die jungen Leute, die wir ausbilden oder die jetzt zurzeit am Markt sind, schon echte Profis sind, ne? Muss man auch sagen. Ne?
Ja, und ich glaube, der Vorteil an den Jüngeren ist auch, die sind ja viel mehr auf Zack.
Was die Jüngeren haben, die gehen da unbedarft dran. Die sind spontaner und haben auch die denken noch teilweise an ganz andere Geschichten oder sind offener für neue Sachen. Das muss man ja dabei sehen. Ne? Ich denke mal, die Erfahrung und der Überblick, ja, da bringen wir mit. Das ist mal ganz einfach so, wenn ich halt so tagtäglich im Geschäft mitsehe. Ich brauche nicht mehr nachzugucken, wie ist darüber die Gesetzeslage oder was wäre jetzt in dem Moment am besten für den. Das haben wir schon alles, das ist im Fleisch und Blut, das ist in jeder Zelle meines Körpers drin. Das bekommen die Jungen aber auch noch, davon mal ganz abgesehen und da führen wir die ja auch hin. Aber wenn ich mir so den Markt angucke, ich bin ja auch nun mal Dozent für angehende Bestatterinnen und Bestatter, der Markt hat sich natürlich ums Vielfache verbessert. Dieser Mindset ist ein ganz anderer. Dieses Denken über Beisetzungen läuft schon ganz anders, ist viel offener. Und, weil ich ganz ehrlich sagen muss, die Menschen von heute haben ein ganz anderes Empathieempfinden. Und wenn ich mir überlege, früher, ja, da hast du Omi abgeholt, eingebettet und dann geguckt hat, die Beerdigung fehlerfrei über die Bühne geht. Aber da zählte der Mensch im Hintergrund eigentlich gar nicht so. Das hat sich so die letzten 20, 25 Jahren, hat man dann so gemerkt, dass sich das ändert. Ne? Das war dann die Generation, wo ich jetzt drin bin, die dafür gesorgt haben, dass sich das ändert. Und die neue Generation, die jetzt in den Startlöchern steht und ausgebildet wird oder gerade ausgebildet wurde, ja, die bringen auch wieder einen ganz neuen Flow in dieses Gewerbe, was auch ganz wichtig ist. Ne? Und da brauchen wir auch gar nicht drüber zu reden. Stillstand ist der Tod.
Da, so steht's wohl geschrieben, auf jeden Fall. Apropos geschrieben. Ich finde es ja faszinierend. Kannst du mir nochmal deinen, ihr könnt es ja gerade nicht sehen, aber kannst du mir nochmal deinen Arm zeigen? Der Volker, der hat sich was getraut im Sommer. Der hat sich nämlich das erste Mal pieksen lassen.
Ja, Olla lässt du Dollar.
Ich finde es klasse.
Meine Frau dachte schon, ich komme jetzt im, wie soll man sagen, Midlife-Crisis, ist da bei Männern über 50.
Ach so, und dann, lässt, so, dann, ne? dann lassen
aber
sich,
dann habe ich zum Glück
genau,
nicht.
Dann lassen sich Männer tätowieren.
Ich habe mit dem Rauchen aufgehört, ich habe angefangen abzunehmen. Ja, und dann bin ich natürlich auch mal ins Tattoo-Studio gelatscht. Aber da muss ich sagen, das habe ich eigentlich schon vorgehabt als junger Mann. Und ja, dann war das dann so, wer früher sich hat tätowieren lassen, gerade in unserem Gewerbe, entweder warst du im Knast, du warst bei der Fremdenlegion oder Seelen.
Ja, genau. Herrlich.
Das hat sich Gott sei Dank in letzter Zeit auch oder in den letzten Jahren auch stark geändert. Ja, und dann, aber ich muss jetzt sagen, ich habe da auf dem rechten Arm alles Berufliche genommen. Mhm. Ne? Also Memento Mori, die Totenlehren, die Lebenden auf Latein, dann die Instrumente, wo wir sehr stark mitarbeiten. Also gerade ich als Thanatopraktiker, ne? Das ist schon sehr beruflich. Und der linke Arm, also sprich links, wo das Herz sitzt, das wird dann mehr der Familie geschuldet sein, der Arm. Mhm. Und ich wollte das schon immer und ich mache das jetzt einfach auch. Und ich glaube, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, was die anderen Leute über mich denken. Naja, es ist deren Meinung, nicht meine. So einfach ist das. Ne? Entweder mag man mich oder man mag mich nicht. Aber ich bin auch nicht mehr in dem Alter, dass ich jedem zurecht machen muss. Ne? Muss man jetzt auch mal dabei sagen. Ne? Wenn ich so manche Menschen beobachte, die morgens mit dem Gedanken aufstehen, hoffentlich mögen mich alle, die verschenken zu viel Energie und schöne Lebenszeit in meinen Augen. Ne? Aber ist auf gar keinen Fall, wie nennt das, sagte meine Frau, Midlife Crisis. Es ist nicht so. Ich bin nach wie vor dankbar und glücklich mit meiner Frau. Wir sind jetzt 30 Jahre zusammen, 25 20 Jahre verheiratet und ich weiß nicht, wie viel Zeit der liebe Jörg mir noch gibt mit dieser wunderbaren Frau, aber es soll so bleiben.
Ne? Ja, ihr geht ja auch durch dick und dünn. Ne? Man hat es ja jetzt auch gemerkt, im Sommer wart ihr nochmal richtig gefordert. Insgesamt hatte ich sowieso das Gefühl, das Jahr für euch, zumindest vom Betrieb aus gesehen, vom Bestattungshaus gesehen, ist schon an vielen Stellen auch wieder eine Herausforderung gewesen. Ich meine, ich kriege es natürlich jetzt auch nochmal ganz anders mit, dadurch, dass wir Kontakt haben. Es wird wahrscheinlich auch nie langweilig. Wenn du mal so die Wochen Revue passieren lässt, Volker, gab es einen Sterbefall, der dich besonders berührt hat?
Ja, berührt. Eigentlich berührt, wenn man Mensch ist und Empathie hat, berührt einem jede Sterbefall. Muss man einfach mal so sehen. Ne? Ist ja jetzt nicht, wir begleiten die Familie, wir begleiten den Akt, wir richten dann aus für die Familie nach ihrem Geschmack und Wünschen. Aber es ist ja sehr oft so, dass ich auch die Leute kenne oder die Angehörigen kennenlerne und deren Geschichten. Dann ist immer, dass man sieht ja auch immer Parallelen, ne? In die eigene Familie rein, ins eigene Leben, bei den eigenen Kindern. Die Parallelen, die sind ja auch immer da und man ist nicht so abgebrüht, dass man sagt, das geht mir am Hintern vorbei. Was natürlich immer sehr schlimm ist, das sind natürlich so Geschichten mit Kindern. Das ist immer der grobe Horror, das muss man mal ganz einfach so sagen. Und wenn ich jetzt mal zurückblicke in mein Berufsleben, das waren schon einige tausend Kinder und dann muss man ganz ehrlich sagen, da wird der Rucksack natürlich irgendwann auch so richtig voll. Man vergisst aber auch nie diese Kinder, da muss man auch dabei sein. Also ich sehe immer noch die Gesichter, ich kenne immer noch die Geschichten, die Abläufe, sehr oft auch noch die Abholungen, also sprich Überführungen, diese Gespräche. Ich war mal bei einer Mutter, deren Kind gestorben ist an Kindstod, dann ist es nun mal so, dann wird dann die Polizei automatisch eingeschaltet, weil dann auf dem Totenschein steht Todesart unbekannt, hier in NRW steht das so dann drauf und dem Moment, wo unbekannt ist, ja, dann wird die Polizei eingeschaltet und dann ist bei Kindstod grundsätzlich so. Ich finde es aber auch nicht ganz verkehrt, muss man auch dabei sagen, auch wenn es für die Eltern in diesem Moment der reine Horror ist und die Tragik eigentlich nicht mehr zu übertreffen ist. Auf jeden Fall kam ich dann da in eine Wohnung rein. Ich komme dann auch nicht mit Trage oder Sarge oder Sonstiges. Ich gehe dann erstmal rein in der Wohnung und guck mal, was überhaupt geschehen ist. Und dann saß die Mutter da. Da war schon ein sehr schlimmes Bild. Die saß auf der Couch und hatte ihr totes Baby da am Arm. Und was mir aufgefallen ist, die haben von der Polizei, und ich kenne die gut, also das sind genauso Menschen wie wir auch. Man darf nicht immer hingehen, nur weil die einen Colt an der Seite tragen, so machen, als wenn die Maschinen wären. Das sind Familienväter, das sind Ehemänner oder Ehefrauen. Ne? Also das sind genauso Menschen wie wir auch. Also da muss man einfach immer sehen. Ja, dann bin ich dann reingekommen und sah dann auch schon deren Überforderung, wobei die mich in diesem Moment auch mal ganz kurz überrumpelt hatte, weil die Frau da mit ihrem toten Baby so friedlich saß auf der Couch. So, und dann weihte mich einer der Polizisten ein und sagte, Herr Volker, ich möchte das Kind nicht abgeben. Ja, ich sag, würdest du das wollen? Ich sag, ich würde das auch nicht wollen. Ich sag, zeitmäßig können wir jetzt hier nichts machen, wir werden ja auch nichts unter Druck machen, sage ich. Ich sag, ich setze mich einfach mal dahin und gib mir mal ein paar Minuten mit der Frau. Und dann habe ich mich daneben gesetzt und gar nichts gesagt. Und dann guckte die Frau mich an und dann sagte, ich gebe dir mein Kind nicht. Das ist doch dein gutes Recht, das ist ja dein Kind, sage ich. Ich sage, du musst loslassen, nicht ich. Aber irgendwie war von vornherein so ein gewisses Vertrauen von der Mutter aus da. Und ich habe mich einfach nur dahingesetzt und nichts gesagt, nur beobachtet. Und dann habe ich sie dann irgendwann gefragt, ich sage, wie ist es da eigentlich geschehen? Und dann fing die so zu erzählen an. Aber lustigerweise schon in der Schwangerschaft. Und dann muss man mal sehen, wie tief diese Wurzeln zwischen einem Kind und einer Mutter ist. Na, sie konnte mir genau sagen, wann das erste Treten war, die ersten Bewegungen im Bauch. Sie konnte mir alles genau erzählen. Das hat bestimmt eine Viertelstunde, 20 Minuten. Zeitgefühl hat man nicht so richtig, muss man aber halt sagen. Zeit spielt auch dann auch absolut für mich keine Rolle. So, auf jeden Fall waren wir dann so am Erzählen. Und dann sagte die, darf ich dich auch mal was fragen? Ich sag, sicher. So, was passiert denn jetzt? Na, den Namen sage ich jetzt extra nicht. Sie hatte mir dann auch den Namen und alles gesagt. Und dann habe ich gesagt, da kann ich dir sagen, wenn du so weit bist und mir das gibst, dann kommt das erstmal in meiner Obhut. Ich sage, da passe ich genauso gut drauf auf, wie du es jetzt gerade machst. Ich sage, mehr kann ich dir dazu jetzt nicht sagen. Alles andere entscheidet natürlich immer Staatsanwaltschaft, Staatsanwalt und Institut für Rechtsmedizin. Ich sage, da habe ich überhaupt keinen Einfluss drauf. Ich sage, aber wenn es dir hilft, ich sage, bleibe ich immer dabei. Ne? Und dann guckte sie mich an, weil ich ja auch bedeutend älter war als sie jetzt. Ne? Und dann guckte sie mich an und sagte, versprichst du mir das? Das ist doch sicher. Wenn ich dir das sage, dann ist es so. Lustigerweise sagt dann einer von den anwesenden Polizisten, wenn der Volker das sagt, dann ist das so, Mädchen. Das war auch ein älterer. Ne? Wie gesagt, Zeitdruck darf da gar nicht auftauchen. Und irgendwann sagte die, darf ich dann mit dir runterkommen zum Auto? Das ist doch sicher, darfst du mit runterkommen. Ich sage nochmal, es ist nicht mein Kind oder gehört auch nicht der Staatsanwaltschaft oder wem, es ist nach wie vor dein Kind. Du entscheidest. Ne? Ja, und dann, ich kann jetzt schlecht sagen, was die Uhrzeit hergibt, dann sagt sie, ich möchte doch nicht mit runter, fing an zu weinen und gab mir das Kind. Das sind dann solche Geschichten, die lassen einem nie wieder los. Ne? Nie wieder kriegst du sowas aus dem Kopf. Da kann ich wahrscheinlich, wer weiß wie viele Bücher darüber schreiben, weil immer so abläuft, wenn Eltern ihre Kinder abgeben beziehungsweise erst recht loslassen müssen. Es ist der größte Horror, den man sich vorstellen kann. Ja, das ist der Super-GAU im eigenen Leben wahrscheinlich. Ne? Die Eltern sind da, die Kinder zu beschützen, zu erziehen, zu begleiten, ja, mit denen Spaß zu haben. Natürlich auch Ärger. Ich meine, ich habe genug Kinder, wobei Ärger immer kleingeschrieben wird. Ein Kind muss laut sein, das muss nerven, das darf Fehler machen, aber es darf nicht gewaschen werden und dann eingebettet werden. Ein Kind hat nichts im Sarg zu suchen. Und wenn man das dann so oft gemacht hat, wie ich das so im Laufe des Lebens machen musste, ja, dann weißt du, du wirst es nie wieder vergessen. Es gibt nichts diesbezüglich, weil ich jemals vergessen werde oder könnte. Dann ist auch zum Beispiel der Erdbebeneinsatz in der Türkei. Wir haben ja binnen von einer Woche 2000 Bergungen da gehabt. Und da sind nicht nur Erwachsene gestorben. Ein Bild war, da lag ein Vater schützend über Frau und zwei Kinder. Da ist die Betondecke draufgeknallt. Das sind dann Bilder, die vergisst du nie wieder, dein ganzes Leben nicht. Ne? Darum könnte ich, glaube ich, nie, wenn ich dann schon mal so Bestatter höre und sage, die erzählen, was das Schlimmste ist, aufgrund meiner Erfahrung als Bestatter, dann kommt noch der Orthopraktiker dazu, dann kommt Deathcare, dann kommt Feuerwehr. Ich glaube, ich kann mir die ganzen Geschichten, die sind für mich immer alle gleich schlimm. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, es gibt da keine Ausnahmen.
Ja, da hast du gerade gesehen, da hast du mich schon sehr sprachlos gekriegt mit. Also da musste ich mich jetzt selber erstmal zurücksetzen und da merkte ich richtig, wie so, ja, wie ich richtig mitgefühlt habe. Und ich habe es ja nicht gesehen. Ich saß nicht neben dieser Mutter. Aber das ist einfach, das ist unfassbar, was von jetzt auf gleich, du sagst das ja auch immer, das ist so unmittelbar. Du weißt nie, was dich an dem Tag erwartet. Nein. Dass man in das absolute Drama einer Familie geschmissen wird, ne? Also du bist einfach mittendrin. Also du hast noch vor einer halben Stunde am Frühstückstisch mit deiner Familie gesessen und dann bist du als Bestatter mittendrin.
Vor einer Minute. Ja. Die Tür geht auf und dann drehst du dich um und du stehst mitten in einer Tragödie oder teilweise sogar in einer Hölle und weißt gar nicht, was gerade geschieht. Und darum ist es ja auch so unabdingbar, dass man sich und seinen Kopf unter Kontrolle hat. Man muss seine Emotionen unter Kontrolle haben und das hört sich immer so leicht an, wenn die Menschen darüber so reden. Und ich will jetzt mal ganz ehrlich sagen, es gibt drei Katastrophen im Leben eines Menschen oder drei Gefühle, die einen blind machen. Sag mal so rum. Das ist einmal die Liebe, wobei dir was Schönes ist. Und Liebe kann was Schönes sein, aber man kann auch sich da ordentlich verrennen. Dann ist es Wut. Wut, braucht man nicht drüber zu reden. Wir sehen tagtäglich, was Wut mit Menschen machen kann. Ne? Ist egal, wir brauchen ja nur Nachrichten zu gucken, dann sehen wir es ja schon. Ne? Und Angst. Angst lähmt in dem Moment, wo man nicht gelähmt sein sollte. Von der Seite her kann ich ja sagen, die Tür geht auf oder Telefon klingelt und dann bist du in einer Welt drin, wo du eigentlich gar nicht sein möchtest, wofür du aber auch ausgebildet bist und weißt, da muss ich jetzt genau rein und das ist auch meine Aufgabe. Ne? Und wenn ich jetzt so zurückschaue auf meinem doch langen Berufsleben, ich möchte keinen anderen Beruf machen. Da muss man auch sagen, ne? Natürlich werden die Tragödien, anfangs hat es noch richtig wehgetan, jetzt ist es so, das tut immer noch weh, aber man lernt damit umzugehen, nicht mehr mit nach Hause zu nehmen, beziehungsweise wenn, anders zu verarbeiten.
Volker, da ne? wollte ich gerade rein, genau das, was du sagst, da wollte ich gerade rein. Die Frage ist, die werden sich jedenfalls Menschen stellen, warum tut man sich das an? So, und du sagst aus voller Überzeugung, du hast es jetzt sogar auf deinen Arm tätowiert, wie sehr du diesen Beruf liebst. Was, wenn du an diese Situation zurückdenkst, wo du neben dieser völlig verzweifelten Mutter saßt, neben der Dramatik und der Tragik, die du da erlebt hast, was an Gutem ziehst du aus diesem Erlebnis von damals? Ist es, dass du gemerkt hast, dass diese Frau dir Vertrauen schenkt? Oder dass du irgendwann später bei der Bestattung, Beerdigung gemerkt hast, ja, die findet jetzt einen Weg, mit ihrer Trauer umzugehen? Was sind das für Momente, wo du hinterher sagst, ja, genau hier bin ich richtig, obwohl ich in die Tragik und in das Drama geschmissen werde, ohne Vorwarnung?
Das kann ich dir genau sagen, egal welche Familie ich begleitet habe. Also das ist bei jedem Bestatter so, wenn man das gut macht und gerne macht, man wird ja unwiderruflich ein Leben lang miteinander verbunden sein. Ja? Ich bin da reingekommen als Fremder, wenn man sich jetzt, du hast mich ja schon mal geschildert oder wer schon mal aus den Bildern guckt, 1,90 groß, ja, wie ich aussehe, sieht man auf Bilder und dann komme ich da in so einer Wohnung reinmarschiert und dann sehe ich das Elend, was da auf der Couch sitzt und das Elend, was da passiert. Und Elend meine ich jetzt nicht von sarkastisch, ne? Es ist ein Elend, es ist eine Tragödie, wie es schlimmer nicht mehr geht, Punkt. Da muss man erstmal einen Zugang finden. Man muss sich erstmal selber wieder einfangen, weil, wie gesagt, wie ich da reinkam, ich hatte das Bild. Ne? So hält man ein Kind fest, was man säugen möchte, aber nicht, was tot ist. So, und dann einfach mal für Ruhe zu sorgen da drin, weil ich sah ja, dass die Kollegen der Polizei selber mit sich zu tun hat. Und wie gesagt, da waren sehr, sehr, das sind sehr gute Leute. Ich kenne die ja wirklich schon ein paar Jahre. Und musste das Zepter einfach mal in Hand nehmen. Das nützt dir jetzt mal nichts, ungefragt. So, und dann daneben gesetzt, dann musste ich ja erstmal eine Beziehung aufbauen. Bau erstmal mit einer Mutter, die ihr Kind tot im Arm hält, eine Beziehung auf. Das ist nicht ganz so leicht, da kann ich ja versprechen. Das nächste ist, man muss ja auch eine Vertrauensbasis finden. Das ist auch nicht ganz so leicht. Und da kann ich immer wieder nur jedem raten, nehmt euch Zeit. Unter Zeitdruck niemals was machen. Manchmal ist Schweigen auch viel mehr wert wie jeder andere, wie jeder Satz. Ich meine, bei so einem Podcast wäre Schweigen jetzt ziemlich blöde. Aber ich sage jetzt mal, wenn ich da so neben der Mutter sitze, ihr Kind hergeben muss,
ja,
weil es ist ja beschlagnahmt, ja, vom Vater,
sie hatte keine Staat, Wahl,
was ja auch alles vollkommen erstmal rechtlich richtig ist, ja, dann muss man auch mal schweigen können. Ne?
Also ich habe auch gedacht,
Frau muss doch erstmal verarbeiten können, was jetzt gleich passiert.
Ich habe auch gedacht, das sind ja wahnsinnig krasse intime Situationen, in die man da reinkommt. Ja, also das ist ja, das mehr geht ja nicht, ne? Als die Mutter mit dem Baby im Arm, was verstorben ist. Und die sitzt da.
Wildfremder Mann kommt rein und holt ein Kind ab.
Exakt.
Ich glaube, das ist eine Tragödie, nicht so was. Und der Mutter war klar, dass ich nicht ohne Kind gehen werde. Es war der Mutter einfach ganz klar. Aber ich will ja keine Position daraus spielen. Ich will der Frau doch helfen. Selbst wenn die Beerdigung jetzt nicht über mich macht, das ist doch gar nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe war es von Vater Staat bzw. Polizei, dieses Kind sicherzustellen. So, Punkt. Das ist erstmal eine ganz glasklare Auftragslage. Wenn man da reinkommt, man muss den Auftrag natürlich immer ganz knapp vor Augen haben, aber man darf das Menschliche dahinter nicht vergessen. Und das versuche ich eigentlich immer irgendwie miteinander zu verbinden, auch wenn es mir dann selber sehr schwer fällt. Aber das muss ja verbunden werden, das nützt ja nichts. Und das muss auch umgesetzt werden. Nur die Frage ist, wie setzt ihr es um? Und ich bin da eigentlich immer so ein Freund von Geduld, Ruhe, Spucke, abwarten. Und man kann ja durch Gespräche auch Menschen dahin bringen, dass die sich da Gedanken drüber machen. So, und ihr war dann irgendwann klar, und ich habe es ihr nicht gesagt, sondern sie ist da selber hintergekommen, dass ich sowieso nicht ohne dem Kind gehe. Also sie hat folgerichtig dann gefragt, was passiert, wie es weitergeht, wie lange das alles dauert. Ja, und da habe ich dann Rede und Antwort gestanden und ihr dann auch in der Hand versprochen, dass ich das Kind nicht alleine lasse. Punkt. Und das hat der Frau dann aber auch schon irgendwie geholfen.
Also das steht ja alles auch unter diesem großen Stichwort Empathie. Das ist ja das, was euch durch euer Berufsleben zieht, durch alle möglichen Situationen. Ja. Ich würde gerne mal auf diesen Werkzeugkasten gucken, den du da dann ja hast, unter dem Stichwort Empathie, ja, das ist ja ein Werkzeugkasten. Also wenn man sich das so vorstellt, du findest diese Situation vor und ich denke dann so und innerlich rattert's bei Volker so, was nehme ich jetzt aus meinem Werkzeugkasten? Lösung bei dieser Frau könnte sein, ich setze mich einfach erstmal daneben und sage nichts. So, das war das Werkzeug, was du in dem Moment benutzt.
Kleiner werden, wie ich
so,
bin.
Das zum Beispiel auch, ich setze mich auf eine Ebene mit dieser Frau und die Frau merkt, dass du Respekt hast vor dieser Art von Trauer, dass du, jetzt gehen wir mal weiter. Du hast da ja wahrscheinlich schon alles an Emotionen erlebt. Also das ist jetzt eine Form von, da ist eine Frau, die steckt noch so drin, die kann ihr Kind erstmal nicht loslassen. Was erlebst du sonst noch für Situationen? Hast du auch mal totale Eskalation erlebt? Also nur Geschrei, keine Ahnung was, oder irgendeiner rastet wütend aus und will dich wieder rausschmeißen? Oder was passiert da manchmal?
Gerade bei diesen Polizeieinsätzen früher, heute ist es auch schon wieder was harmloser, aber bis vor ein paar Jahren, da ging das schon mal öfters über Tisch und Bank, ne? Also muss ich schon sagen. Das war auch, guck mal auf die Jahrzehnte, wo ich das schon mache. Wenn Menschen eingewandert sind, die haben eine ganz andere Trauerkultur wie wir. Wenn man da noch nicht so ganz vertraut ist mit, kann ich ja sagen, erlebst aber auch die ein oder andere Überraschung. Ne? Das hat auch schon Auseinandersetzungen gegeben, aber Handfeste, ne? Wo dann Polizei, Bestatter ja, mit den Angehörigen da rum, ja, Boxen waren, kann man schon fast sagen. Aber das sind Ausnahmesituationen. Wir reden hier immer davon, dass ein Mensch verstorben ist, also der Super-GAU in einem Leben. Ne? Dann kommt die Polizei, das ist schon mal der zweite Super-GAU oder der zweite Hammer. Dann kommt dann auch noch ein Wildfremder und holt ganz einfach den Verstorbenen ab. Man muss sich mal auch ein bisschen in die Leute reinversetzen, was da passiert ist. Und hier bei dieser körperlichen Auseinandersetzung, wo ich von spreche, jetzt hat der Liebe, hat mir doch ein bisschen Kraft gegeben, Gott sei Dank, war es so, da war auch noch Alkohol im Spiel. Das ist auch nochmal so ein Faktor. Ja, gute Nacht, liebe Leute. Da passte dann auf einmal alles, ja, und dann waren wir in Seilers Boxbude. Ne? Dann ging es dann auf einmal rund. Da muss man aber jetzt nicht hingehen, da persönlich nehmen, weil da die Leute, die waren ganz einfach nicht nur mit dem Tod überfordert, sondern mit der ganzen Situation. Man kann natürlich hingehen und maulen und sagen, ja, haben die denn keinen Anstand? Ja, Anstand war da jetzt mal sehr weit weg, weil die konnten sich gar nicht vorbereiten. Gevatter Tod ist gekommen, dann kam die Polizei, der Arzt, die haben ja alles auch noch richtig gemacht, ne? Krankenwagen gerufen, bla bla bla, der hat dann gesagt, unbekannt. Ja, und dann nimmt diese Tragödie erstmal seinen Lauf. Ne? Und dann kann ich dir versprechen, da wurde mal was enger da drin. Ne? Passiert. Ne? Aber wie du eben schon mal so schön sagtest, du kommst rein, denkst, ach, heute Abend, dann esse ich dieses und jenes. Ja, und dann findest du dich in irgendeiner Wohnung wieder und bist schon mit Angehörigen, Polizei und. Dann gibt es da mal so eine kleine Käbelei. Ne? Trotzdem bin ich dann auch im Anschluss wieder dahin gefahren. Mit Rücksprache der Polizei, weil die Leute waren einfach überfordert. Ne, habe ich dann mit denen hingesetzt und habe denen erstmal gesagt, was jetzt tatsächlich kommt. Man konnte mit denen nicht mehr reden. Der Alkohol, der Stress, die Situation und der ist ja von einer Sekunde auf der anderen vorne übergeschlagen und war weg.
Ach du, ne? Mal, das war quasi ein Familientreffen oder sowas und da ist einfach.
Ja.
Da ist einer. So,
und dann ging es dann da viel Essen, viel Trinken.
Und der ist einfach nach vorne übergekippt und hat wahrscheinlich einen Herzschlag oder sowas gehabt und ist dann gestorben.
Ja,
oder? Dann
war er weg. Ach, und dann, das kann man sich ja vorstellen, in Verbindung mit Alkohol, Großfamilien, dann wird das schon mal sehr interessant. Ne?
Oh, ich verstehe. Mhm. Ja gut, es war natürlich für alle in dem Moment ein totaler Schock, dann dieser Alkoholpegel lässt einen ja eh nicht mehr klar denken.
Nein, du kriegst ja auch nicht abgebaut. Das ist ja nicht so, wenn mir schon einer erzählt, ich bin schlagartig nüchtern, ja, also die Pille möchte ich auch mal haben. Ne? Also ich weiß, wenn ich schon mal hingegangen bin und hab da mal ein bisschen übertrieben, da war nichts mit schlagartig. Ne? Das hat manchmal, je älter man wird, umso länger dauert es sogar. Ne? Also ich weiß, dass ich jetzt mittlerweile bei 2 Tagen bin. Darum lasse ich die Finger ja mittlerweile vom Alkohol, weil 2 Tage wären mir echt zu schade, die jetzt zu verpassen. Ne?
Genau.
Ja, die Zeit habe ich vielleicht nicht mehr, wer weiß.
Ja, man hört es dann bei dir auch immer raus. Es hilft dann auch nur, so eine gewisse Form von Gelassenheit zu entwickeln, ne? Zu den Dingen, die man da erlebt und sieht. Und
ich muss dir jetzt mal ganz ehrlich was sagen. Sei es mal die Rettungsberufe, sei es mal die Altenpflege, das formt Menschen. Und ich denke, auch der Beruf des Bestatters formt Menschen. Weil wenn ich da irgendwo die Leute höre, mein WLAN und der Wein war nicht kalt genug und guck mal, hier hängt eine Fluse raus und hast du gesehen, wie die guckt oder der guckt, dann denken Sie mal, liebe Leute, es gibt doch ganz andere Probleme, seid mal euch ganz sicher. Die sollten vielleicht mal in so ein Institut für Rechtsmedizin reinschauen, beim Bestatter im Klimaraum oder im Rettungsdienst und dann wissen die, dass die Probleme doch nicht so groß sind, also ihre eigenen gerade im Moment, wie die, die wir tagtäglich erleben. Ne?
Ja, das echte Leben, also das, glaube ich, ist auch so ein Punkt, dass ich manchmal auch so, da ertappe ich mich selber auch bei, dass ich dann immer mir selbst auch sagen muss, Jessi, du jammerst hier auf verdammt hohem Niveau. Ja, so, ja. Ich bin glücklich, ich werde geliebt, ich habe ein Dach über dem Kopf und also ich muss mir um die essentiellen Dinge meines Lebens überhaupt gar keine Gedanken machen und das ist es doch. Und zur Wahrheit gehört auch, das hier ist jetzt eine Momentaufnahme. Ja, so im Leben eines jeden Menschen kommt irgendwann die Tragödie. Das ist so, das ist geschrieben, weil immer, wir immer in irgendeiner Lebensphase werden wir sein und wir werden einen geliebten Menschen verlieren. Und Gott behüte uns, dass es uns einfach nicht zu schlimm und zu hart trifft.
2004 ist mein Vater gegangen mit 63 Jahren. Dann kam 2007 meine Schwester mit 36. Meine Mutter, die lebt jetzt im Pflegeheim, was für mich persönlich auch so eine Tragödie ist, weil die hochdement ist, sie erkennt mich gar nicht mehr. Also, ganz ehrlich, hört nicht auf mit euren Butterbrotproblemen. Die Geschichten, die kommen auf euch zu und dann sollte man gewappnet sein. Ne? Also das muss ich auch sagen. Und wenn man jetzt hingeht, wenn ein Glas was zerbricht mit einem Lieblingsmotiv, eine Tragödie auslöst, ja, dann wartet man ab, bis der Super-GAU kommt. Ne? Und dann wissen wir mal, was Tragödien sind. Zum Glück ist das eine Minderheit, wo ich jetzt gerade drüber spreche. Das ist das große Glück. Aber ich kriege ja auch diese Minderheiten immer mit. Ne? Und also was jetzt Tragödien angeht, die aus allem ein Drama machen können. Ne, so richtige Drama-Helden, das ist zum Glück die Minderheit, ne? Muss man sagen, weil die, dann setzt sich neben der Mutter.
Ja.
Und dann tauscht man mit dieser Mutter, die jetzt loslassen muss. Nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe war einfach nur Regel Nummer 1, Ruhe bewahren. Aber die Mutter musste ja loslassen. Ich glaube, das sind Tragödien. Ne? Dann ist so ein runtergefallener Becher oder was weiß ich, glaube ich, eine Kleinigkeit.
Ja, oder ein ausgefallener Urlaub oder was weiß ich, ne? Was dann halt schon mal passiert im Leben. Da denke ich ja auch immer, an uns allen ist es immer für eine gute, gesunde Portion Resilienz zu sorgen, ja, dass wir dem Leben standhaft entgegentreten können und dass man dankbar ist für das, was man hat. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Dankbarkeit und Demut habe ich immer in meinem Beruf erlernen dürfen. Ich war vorher natürlich auch anders unterwegs, da braucht man doch gar nicht drüber zu reden. Aber Dankbarkeit und Demut hat mir mein Beruf schon beigebracht, ne? Dass man mal Dankbarkeit zeigen kann oder zumindest spüren sollte. Das war damals bei der, ich habe ja schon viel mit menschlichen Tragödien zu tun gehabt, genau wie man in der Ukraine war und da die Menschen mit Behinderung rausgeholt haben. Dann kommst du nach Hause, machst den Kühlschrank auf und denkst, Junge, du hast doch alles. Das ist aber auch hier mit der Türkei, ist mit allem, was man so mitmacht, aber auch wenn ich Menschen am Tisch liegen habe, die ich rekonstruieren muss, sei es ein Unfall, sei es Mord oder Totschlag oder was auch sonst immer passiert ist oder Krankheiten, haben wir ja auch des Öfteren, wo der Körper echt gezeichnet ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, Jungs, beruhigt euch, alles wird am Ende des Tages wieder gut. Ne?
Ja, ich finde es gut, dass wir unseren Podcast wieder haben, Volker, um uns über genau diese Dinge zu unterhalten und ich hoffe, ihr Lieben, die ihr uns zuhört, könnt auch ein bisschen was mitnehmen aus den Geschichten, die wir euch hier mit auf den Weg geben. Mir gibt das immer sehr viel. Also ich weiß, dass ich heute schon wieder trotz dieser sehr, wie soll ich das sagen, sehr tragischen Geschichte, die du uns heute so mitgebracht hast und die mich wahrscheinlich auch noch ein bisschen den Tag über begleiten wird, ist das trotzdem etwas, da zieht man dann Stärke draus am Ende, weil man weiß, ne, also da hier ist jetzt gerade einfach mal alles fein und man kann sich auch einfach über das Tässchen Kaffee freuen heute Nachmittag. Ne? Und irgendwie die drei Sonnenstrahlen, die dann hier im Oktober nochmal rauskommen. Also genau, ne? Also ein bisschen die kleinen Dinge des Lebens wieder mehr feiern.
Ich habe gemerkt, dass je älter ich werde, dass ich auch ganz gerne mal ganz alleine für mich bin. Und meine Lieblingsgeschichte ist eigentlich, mich mal auch mit meiner Frau zusammen oder auch alleine irgendwo hinzusetzen und Menschen zu beobachten. Weil es mir auch ganz gut tut, wenn mir jemand erzählt, dass der Wein nicht richtig kalt war, dann denke ich mir immer, dürfte ich dann auch noch mal so erleben. Ne? Ja. Es gibt einem auch etwas positiv, oder man stimmt einem positiv, wenn man mal diese kleinen Dramen am Tag erlebt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da ziehe ich dann meine Kraft manchmal raus, wo ich dann so denke, ja, stimmt, der Wein hätte jetzt der etwas hätte kälter sein können.
Die Menschheit liefert auch einfach immer viel Grund zum Lachen, ne? Das ist so. Da kann man sich einfach auch sehr gut darüber amüsieren. So, ihr Lieben, wir wollen euch natürlich auch etwas mehr unterhalten auf unserem Social-Media-Kanal. Auf Instagram sind wir und ab jetzt auch wieder aktiver, das sei versprochen. Also, falls ihr uns noch nicht folgt, holt es bitte nach. Kein bisschen totenstill ist unsere Seite. Und die nächste Folge kommt nach meinem Urlaub. Ich bin ganz happy. Ich darf jetzt noch mal 2 Wochen an den Gardasee entschwinden, Volker. Und danach hören wir uns wieder, würde ich sagen.
Ja, ja. Ich entschwinde nicht. Ich halte die Stellung.
Ist das okay? Das mach mal. Das freut mich. Gut. Ihr Lieben, bleibt uns gewogen. Wir freuen uns, wenn wir uns in ein paar Wochen wieder hören. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Ich wünsche euch alles Gute. Passt auf euch auf. Bis dann. Ciao.